Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen heute bei etwas kälteren Temperaturen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem alle gut hier angekommen. Und ja, auch heute habe ich euch wieder zwei Schauspieler mitgebracht. Diesmal ist es nicht nur einer, sondern es sind zwei Schauspieler. Und ich bin ja mal gespannt, ob ihr die kennt. Ist heute ein bisschen schwerer. Die Frau werdet ihr vielleicht erkennen. Die ist noch ein bisschen, genau, Julia Roberts. Kennt jemand die Person links? Ja, Rudi hat's, Owen Wilson ist das, genau. Ja, die beiden haben mal in einem Film mitgespielt. Ich selber kenne ihn nicht, deswegen vermute ich, er wird euch nicht so bekannt sein. Der Film heißt im Englischen Wonder, also auf Deutsch Wunder. Kennt den jemand von euch? Genau, ja. Wo geht's darum? Da geht's um einen kleinen Jungen, der hier so einen komischen Helm trägt. Und warum trägt er diesen Helm? Dieser Junge hat eine seltene Krankheit, nämlich sein Gesicht ist sehr stark deformiert und er muss auch regelmäßig operiert werden. Die Geschichte oder diese Filmgeschichte beruht auch auf teilweise tatsächlichen Begebenheiten. Und ja, die beiden, Julia Roberts und Owen Wilson, die spielen die Eltern in dem Film dieses ja, schwerbehinderten Jungen. Und es ist so, dass der Junge eigentlich nur in der Obhut der Eltern heranwächst, also kriegt Privatunterricht nur von den Eltern. Er wird gar nicht rausgelassen in die Öffentlichkeit. Und eines Tages entschließen sich die Eltern so, jetzt ist der Zeitpunkt, da müssen wir unseren kleinen Jungen doch hinaus in diese Welt lassen. Wir müssen ihn hinausbringen, auch wenn wir die ganze Zeit ihn davor beschützt haben, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir ihn dann doch mit anderen Menschen in Kontakt bringen müssen. Ja, und was glaubt ihr, wie wird dieser Oggi mit dieser schweren Behinderung von anderen Kindern aufgenommen? Also man kann davon ausgehen, gut ist das nicht unbedingt. Der Junge wird gemobbt, der wird abgelehnt, der wird ausgenutzt, der wird betrogen teilweise. Und ja, der Junge hat viel Grund und viel Schmerz erlebt und hat ja, viel Grund auch gehabt zu weinen innerhalb seiner Geschichte, die er erlebt hat. Aber das Interessante in diesem Film ist, dass dieser Junge doch lernt, trotz dieser Schmerzen und dieser Angst vor den anderen Menschen immer wieder aufzustehen. Immer wieder aufzustehen. Und es ist dann auch so, dass am Ende des Films ein sehr positives Ergebnis dann rauskommt, auch durch den Schullehrer etc. Aber das finde ich, das ist so das Bezeichnende, dass dieser Junge immer wieder lernt aufzustehen, trotz der Schmerz, der Angst und der Verletzung, die er erfährt. Und darum soll es auch heute so ein bisschen in der Predigt gehen. Ich möchte mit euch in dem Psalm weiterlesen. Wir lesen heute im Psalm 56 weiter. Und das Predigtthema dazu lautet Glaube mitten in der Angst, zu Psalm 56. Und wir lesen einmal diesen Psalm und fangen an mit einem Miktam Davids, als ihn die Philister in Gat ergriffen. O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich, den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag, ja viele bekriegen mich voller Hochmut. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen sein Wort, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun. In Gott will ich rühmen sein Wort, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun. Täglich verdrehen sie meine Worte. Auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, verbergen sich. Sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Sollen sie bei ihrer Bosheit entkommen? O Gott, stürze die Völker nieder im Zorn. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht alle in dein Buch? An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück, dass ich weiß, dass Gott für mich ist. In Gott will ich rühmen das Wort, im Herrn will ich rühmen das Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun. Die Gelübde, die ich dir, oh Gott, gelobe, liegen auf mir. Ich will dir Dankopfer entrichten. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Das ist der ganze Psalm. Also es sind 14 Verse und wir betrachten mal die ersten Verse, 2-4. Und da lesen wir nochmal, O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich, den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag, ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Ja, ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr so diese Verse lest, aber ich habe so das Gefühl, was David hier ausdrücken möchte, ist in erster Linie eines, nämlich, dass er Angst hat. Dass er Angst hat vor den Bedrängern, vor den Menschen, die nach ihm sind, die ihm nach dem Leben trachten. Das ist so das, was diese ersten Verse ausmacht für mich. Und ich finde, das ist erstmal eine wichtige Sache, die man festhalten muss. Dieser Psalm beginnt nicht mit Mut und Heldentaten, sondern er beginnt mit Angst. Er beginnt mit Furcht. Und warum finde ich das so wichtig? Weil die Bibel die Realität der Furcht nicht verschweigt. Die Bibel macht deutlich, Furcht und Angst, sie ist real. Sie gehört zum Leben dazu. Und Glaube bedeutet nicht, dass wir keine Angst spüren. Glaube bedeutet nicht, dass wir keine Angst spüren. Ich habe an dieser Stelle gedacht, ich möchte mal so die Ängste heutzutage mit uns anschauen. Ich habe mal ganz frisch die Zahlen der Statistik aus 2025 heraufgerufen. Die größten Sorgen der Deutschen, so heißt diese Umfrage. Da habe ich mal so ein paar Zahlen für euch. Das sind die Punkte, vor denen die Menschen Angst haben heutzutage. Kriminalität, Gewalt ist am höchsten. Dann kommt vor Einwanderung haben Menschen Angst vor Armut und sozialer Ungerechtigkeit, dann kommt Inflation und Krieg. Das sind so die 5 größten Sorgen, die die Deutschen heutzutage betreffen oder ja, so beschäftigen. Ich habe es hier auch noch mal in der Originalstatistik aus dem Englischen. Da seht ihr so, innerhalb der letzten 11 Jahre ist das hier von 2014 an. Merkt ihr, da haben sich ein paar Sachen verändert. Orange kam neu dazu, das ist die Angst vor Krieg und Gelb ist Inflation, ist sehr hoch gegangen, aber ihr seht, so das andere, das ist alles schon immer irgendwie da gewesen, die letzten 11 Jahre. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann werden die Ängste auch schon da gewesen sein. Warum ich euch das zeige, ist, ich glaube, uns Menschen und auch wir hier in Deutschland, uns sind Ängste und Sorgen doch sehr bekannt. Also wenn ihr diese Ängste vielleicht nicht selbst habt, ihr werdet Leute in eurem Umfeld kennen, die wahrscheinlich Ängste dieser Art in irgendeiner Form haben. Und warum ich euch das sage, ist, ich glaube, wir Menschen wissen sehr wohl, was wir für Ängste haben und dass wir Sorgen haben und Dinge fürchten, die uns Angst machen. Und David geht das auch so. Auch David hat Dinge, die ihm Angst machen. David hat Umstände, die ihn bedrohen, vor denen er sich fürchtet. Aber das Entscheidende ist dieser Satz, der da drauf kommt, der hier steht. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Und das finde ich, das ist so entscheidend. David drückt seine Angst aus. Er hat diese Angst. Das ist völlig legitim. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er sagt, und trotzdem will ich vertrauen. Trotz meiner Angst. Glaube bedeutet nicht, dass wir keine Angst spüren. Ich glaube, Angst gehört bei uns völlig normal dazu, wie in jedem Leben sonst auch. Angst gehört dazu. Glaube bedeutet nicht, dass wir keine Angst spüren, sondern dass wir wissen, wohin wir damit gehen. Das ist das Besondere. Dass wir wissen, wohin wir mit unserer Angst gehen. Wenn Angst uns gefangen nimmt, dann gibt David uns ein Vorbild darin, was zu tun ist. Er entscheidet sich, trotz seiner Angst zu vertrauen. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist: Glaube ersetzt nicht die Angst. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Glaube ersetzt Angst und Furcht nicht. Aber er überragt sie. Das ist das, was wir erfahren dürfen. Dass wir einen Gott haben, der da drüber steht und stärker ist. Glaube ersetzt die Angst nicht, der überragt sie. Ich habe mich gefragt, was sagt denn Jesus selbst im Neuen Testament zum Umgang mit Angst? Was sagt er da selbst? Ich habe euch da einen Vers aus Johannes 14, Vers 1 zitiert. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist das, was Jesus zu uns sagt zum Thema Angst. Erschreckt nicht, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Und Jesus ist dieser Ort, an dem wir all unsere Furcht hinbringen dürfen. All die Ängste, die wir haben, die dürfen wir zu Jesus bringen. Glaube ersetzt die Angst nicht, er überragt sie. Und darum dürfen wir unsere Furcht in Jesu Hände legen. Wir dürfen unsere Ängste in Jesu Hände legen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus dieser Zeit hier. Wir sind im Jahr 1944 in Skandinavien. Ja, wenn ihr den Kriegsverlauf wisst, dann wisst ihr, dass Deutschland auch in Skandinavien sehr viele Länder erobert hat und das Nazi-Regime sich dort auch breit gemacht hat. Und da haben wir einen Bischof gehabt, oder da war ein Bischof, der Eivind Berggraf aus Norwegen, und der erzählt folgende Geschichte. Befand mich in meinem Büro, als man mir sagte, dass der Wagen der Gestapo vor dem Haus wartete. Ein junger Jurist war bei mir. Ich muss sagen, im ersten Augenblick hat mich die Angst an den Boden geheftet. Aber während ich mich zwang, die Treppe ruhig hinunterzugehen, sagte mein junger Freund zu mir, lies unterwegs 1. Petrus 3, Verse 13 bis 15. Kaum saß ich im Wagen zwischen zwei Polizisten, zog ich aus meiner Tasche das Neue Testament hervor und las: Wer ist, der euch so schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommt? Und ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch aber nicht vor ihrem Trotzen und erschrecket nicht. Als ich diese Worte gelesen hatte, vergaß ich, dass ich im Wagen der Gestapo war, und fühlte mich in den Armen meines Herrn. Das Wort Gottes hat mich begleitet in allen Stunden meines Lebens und hat triumphiert in allen Umständen, wie sie auch sein mochten. Berggraf wurde zwar in einem Konzentrationslager inhaftiert, kam aber nach kurzer Zeit in seiner eigenen Hütte in Asker unter Arrest. Er überlebte das Nazi-Regime und verstarb auch friedlich im Jahr 1959. Er durfte erleben, wie Gott ihm half, seine Ängste zu überwinden. Dieser Mann hat erfahren, dass der Glaube die Angst nicht ersetzt, aber die Angst überragt. Glaube ersetzt die Angst nicht, er überragt sie. Und darum dürfen wir unsere Furcht in Jesu Hände legen. Ja, wir gehen ein bisschen weiter, schauen uns mal die nächsten Verse an im Psalm 56. Da lesen wir: Täglich verdrehen sie meine Worte, auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, verbergen sich, sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Sollten sie bei ihrer Bosheit entkommen, o Gott, stürze die Völker nieder im Zorn. Du zählst, wie oft ich fliehen muss, sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch. Ja, was passiert hier? Zunächst sehen wir, David redet doch recht viel über seine Feinde. Er beschreibt, was sie tun, was sie machen, wie groß die Bosheit ist und ja, wie feindselig diese Figuren einfach sind, die sich gegen ihn gestellt haben. Aber über die Feinde wollte ich gar nicht so viel reden. Es gibt da so einen Ausdruck, der hat mich echt so ein bisschen stutzig gemacht. Den finde ich irgendwie komisch. Kommt ihr vielleicht darauf, welchen Ausdruck ich meinen könnte? Genau, sammle meine Tränen in deinen Schlauch. So ganz komischer Ausdruck, oder? Was ist das denn? Und so ging es mir auch, als ich das gelesen habe. Ich dachte, also das muss ich mir jetzt mal genauer angucken, dieses Tränen in deinem Schlauch. Was bedeutet denn das? Das klingt ganz, ganz komisch. Wir werden uns da mal zwei Wörter zu anschauen, machen eine kleine Wortanalyse zu den Tränen. Da haben wir im Hebräischen das Wort Dima. Und das bezeichnet da Tränenflüssigkeit, die aus Schmerz, Trauer und tiefer innerer Not fließt. Also das hat sehr viel mit innerem seelischen Schmerz zu tun. Es ist nicht so, dass ein kleines Kind hinfällt, sich was aufschürft und dann kurz weint, bis die Mama das Pflaster drauf macht, sondern da geht es wirklich um einen inneren Schmerz, der von innen heraus wehtut. Ja, das ist innerer Schmerz, dieses Dima. Aber es beschreibt auch Tränen, die ungehindert fließen. Also das ist nicht kurzweilig oder so eine kleine Träne verdrückt, sondern das ist richtig viel Weinen. Richtig viel an Tränen loswerden, beschreibt das. So zum Beispiel auch in Jeremia 9, Vers 1 benutzt, da sagt Jeremia, dass er Tag und Nacht weint. Also viele Stunden des Tages gehen nur für Weinen drauf. Ja, da muss man sich erstmal vorstellen, wie schlimm es jemandem gehen muss, dass man so viel weinen kann überhaupt. Und das beschreibt dieses Wort Dima. Also sehr viel weinen, sehr viel inneren Schmerz loslassen und durch Tränen begießen. Schauen wir uns noch das Wort Schlauch an. Die Tränen sind ja im Schlauch. Was ist dieser Schlauch? Da steht im Hebräischen das Wort Not. Und das ist ein Lederbeutel, kann man sagen, oder ein Schlauch aus Leder, so ein kleiner Behälter aus Tierhaut. Denkt man sich, ja, ist ja nichts Besonderes, hat man vielleicht schon mal in irgendwelchen Filmen mit irgendwelchen Karawanen gesehen, die haben ja auch so Schläuche und trinken da draus. Aber das sind andere Schläuche, das sind diese Wasserschläuche. Hier im Hebräischen, dieses Not hat eine andere Bedeutung oder Verwendung, denn diese Lederbeutel wurden im alten Orient ausschließlich für wertvolle Flüssigkeiten benutzt. Also für Öl, für Wein, für Medizin, für Salböl. Das sind alles die Gegenstände, die man gerne gehandelt hat, weil die viel Geld wert waren. So, und was heißt das nun? Das heißt, ein Schlauch mit Not beschrieben, das war kein Abfalleimer, sondern ein Behälter für Kostbares. Da hast du deine wertvollsten Güter reingemacht, wenn sie flüssig waren. Das ist das Kostbarste, was du mit dir geführt hast. Und was sagt uns das nun? Das ist der zweite Punkt. Gott bewahrt jede unsere Tränen wie einen kostbaren Schatz. Gott bewahrt jede unserer Tränen wie einen Schatz. Für Gott ist das kostbar. Gott sammelt diese Tränen, die wir vergießen, wie in einem Schlauch. Gott bewahrt jede unserer Tränen wie in einem Schatz. Ich habe mich gefragt, warum macht Gott das? Wozu sammelt er diese Tränen? Warum sieht er so viel Wert in den Tränen, die wir vergießen müssen? Warum macht er das? Und ich komme zu Offenbarung 21 wieder mal. Ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Warum macht Gott das? Gott wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also warum macht Gott das? Damit er eines Tages unsere Tränen abwischen kann zu unserer ewigen Freude. Darum macht er das. Für Gott sind unsere Tränen so kostbar, dass er sie alle aufsammelt, damit er sie eines Tages von uns abwischen kann. Zu unserer ewigen Freude. Auch hier habe ich eine kleine Beispielgeschichte dazu. Ihr seht hier ein Bild im Inneren einer Käserei, nennt man das ja, wo ganz viel Käse produziert und gelagert wird. Und da haben wir eine Geschichte von einer jungen Witwe. Und hier heißt es, eine Witwe pflegte ihren 6 Kindern folgende wahre Begebenheit zu erzählen. Das älteste der Kinder war 11 Jahre, das jüngste erst 3 Monate alt, als der Vater und Ernährer, ein fleißiger und erfolgreicher Landkäser, verstarb. Die Kellereien waren eben voll unverkaufter Ware. Einige Tage nach der Beerdigung des Ernährers fuhr der Großhandelsherr vor und machte eine Kondolenzvisite, um gleichzeitig den Handel über die vorhandene Ware abzuschließen. Dabei drückte er den ohnehin bescheiden angesetzten Preis unter Ausnutzung der günstigen Gelegenheit herunter. Was wollte die Witwe tun? Sich zur Wehr setzen gegen ein angesehenes, altbewährtes Großhandelshaus? Was sollte sie anders als ihr Leid unter Seufzen und Tränen dem Gott der Witwen und Waisen zu klagen? Das war Mitte Januar. Ende Dezember des gleichen Jahres erhielt die Witwe eine Geldanweisung von jedem Handelshaus, die sie zunächst nicht anzunehmen wagt, weil sie von keinem Guthaben weiß. Erst am Abend des gleichen Tages trifft ein Briefchen ein mit der Erklärung: Hier sei der Betrag, den er vor Jahresfrist bei Abschluss des Handels unter einem anständigen Preis heruntergemarktet habe. Es habe ihm persönlich, seinem Haus und Geschäft das ganze Jahr hindurch keinen Segen gebracht, dass er damals einer Witwe und 6 Waisenkindern Unrecht getan habe. Die Frau erinnerte sich, wie sie unter Tränen Gott damals ihre Bedrängnis klagte. Doch nun verstand sie, dass Gott sich auch darum gekümmert hat, auch wenn es für sie damals ein Stück weit in der Zukunft lag. Hier hat eine Frau verstanden, dass Gott auch hier die Tränen abwischen kann. Und das ist so ein kleines Vorbild dessen, auf das, was uns erwarten wird in Zukunft. Gott bewahrt jede unserer Tränen wie einen Schatz, damit er sie eines Tages abwischen kann zu unserer ewigen Freude. Ja, wir schauen uns noch den Rest vom Psalm 56 an. Und da lesen wir: An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück, dass ich weiß, dass Gott für mich ist. Ich will Gott rühmen, das Wort im Herrn will ich rühmen, das Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Die Gelübde, die ich dir, oh Gott, gelobte, liegen auf mir, ich will dir Dankopfer entrichten. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Ja, hier habe ich gedacht, was ich ja sonst mache, das habe ich heute mal ans Ende gesetzt, mache ich ja sonst immer am Anfang, mal so einen groben Verlauf oder eine grobe Einteilung von diesem Psalm. Wie verläuft denn dieser Psalm bis zum Ende? Ganz am Anfang hatten wir es schon gehabt, dass beschreibt so, wie David seine Angst ausdrückt, seine Furcht. Und da merken wir, wie er dann Gott das Vertrauen ausspricht. Und dann haben wir die Feinde Davids, die ja auch recht ausführlich beschrieben werden. Und darauf antwortet David dann auch, wie er sich trotzdem geborgen fühlt bei Gott und sicher. Und jetzt am Ende, das, was wir gerade gelesen haben, sehen wir, das mündet alles in Lobpreis ein. Er rühmt Gott, er lobt Gott, er drückt aus, wie genial er Gott findet für sich, er preist ihn einfach. Er drückt seine Freude aus. Was mich so immer noch ein bisschen stutzig macht, und das ist Vers 1, den habe ich heute noch gar nicht betrachtet, ganz oben in klein, so eine nette kleine Info, ein Miktam Davids, als ihn die Philister ergriffen. Habe ich noch übersprungen und das wollte ich noch mal genauer mit euch anschauen. Also David hat diesen Lobpreis in dieser Situation. Wie war denn Davids Situation damals? Also David, ja, war so in der Situation, da war ja König Saul, wenn ihr die Geschichte kennt. Und der war nicht so gut, nach einer gewissen Zeit auf David zu sprechen. Ja, und die anderen Statisten in der Geschichte, das sind die Philister, die sind euch vielleicht auch bekannt. Das sind ja eigentlich so die Erzfeinde von Israel, also von David und Saul. Ja, und was wir von David ja lernen oder über die Geschichte hinweg hören, ist, dass David der beste Krieger ist, den Saul in seinen Reihen nur haben kann. David war so erfolgreich, dass das Volk ihn so sehr geliebt hat und irgendwann ausgedrückt hat, dass sie ihn besser finden als Saul. Was ist dann mit Saul? Ja, der wird dann irgendwann eifersüchtig auf David. Und was macht Saul? Er fängt an, David zu verfolgen. Ja, und David, der der beste Krieger ist, weiß nichts Besseres zu tun, als was? Sich zum Erzfeind hinzubegeben und dorthin zu flüchten, zu denen, die er eigentlich bekämpft. Also man könnte auch sagen, es ist Hochverrat, was David da betreibt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid die Philister und dann kommt dieser David zu euch und ja, sucht jetzt Unterschlupf bei euch. Was denkt ihr euch? Was denkt ihr euch? Ist da was faul? Könnte der noch gefährlich werden? Nochmal? Gute Reise? Ja, gute Geisel, ja, gute Geisel. Ja. Also David ist, wie gesagt, der beste Krieger, den Israel hat. Und wenn der jetzt zu uns kommt, wenn wir den beseitigen, dann haben wir endlich Ruhe, dann haben sie ihren besten Krieger nicht mehr. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber David weiß das ja noch nicht, was mit ihm passiert. Er weiß nur, er hat viele Philister umgebracht und jetzt muss er zu den Philistern und sich dort unterwürfig geben. Und ich finde es bemerkenswert, dass David, der eigentlich weiß, die könnten mich jeden Moment umbringen, der haut so Sätze raus wie diesen hier. Vers 12, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Also ich würde zu David sagen, David, die können dir gerade alles Mögliche antun. Und David sagt, nö, was kann ein Mensch mir tun, weil Gott steht auf meiner Seite. Also merkt man, wie tief dieses Vertrauen Davids zu Gott ist, wenn er sagt, was können die mir schon tun? Oder ich mir auch denke, David, die könnten dich sofort umbringen, die können dir also sehr wohl etwas antun. Die können dich sofort auf der Stelle töten und er sagt, Vers 14, du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Die könnten David sofort töten. Und David sagt, du hast meine Seele vom Tod gerettet, ich wandle im Licht des Lebens. Ich frage mich, wie ist David in der Lage, diese Sätze in so einer bedrohlichen Lage zu formulieren? Wie ist David dazu in der Lage? Ich glaube, es liegt hier dran. Ein Leben im Vertrauen auf Gott verändert unser Denken. Ich glaube, dass David genau das auch erlebt hat, dass sein Denken verändert wird durch dieses Vertrauen auf Gott. Nämlich, wir können Gott loben, auch bevor das Problem gelöst ist. Wir können Gott schon danken dafür, selbst wenn das Problem noch gar nicht gelöst ist. Und das ist das, was David erfährt und darauf vertraut. Er kann Gott schon danken dafür, obwohl er noch gar nicht aus der Gefahr heraus ist. Wir wandeln im Licht des Lebens und nicht mehr im Schatten der Angst. Das ist das, was David erfährt. Er darf wissen, dass er in Gottes Licht wandelt. Im Licht des Lebens und nicht mehr im Schatten der Angst. Ich möchte euch einen dritten Punkt weitergeben. Das ist das, was wir, glaube ich, lernen aus dieser Passage. Vertrauen verwandelt vom Dunkel der Angst ins Licht des Lebens. Vertrauen verwandelt vom Dunkel der Angst ins Licht des Lebens. Ich habe auch hier gedacht, ich möchte auch hier mal einen Blick auf Christus werfen. Vers 14 erfüllt sich, in Vers 14 erfüllt sich auch die Auferstehung Jesu. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Das ist das, was Jesus selbst erfahren darf. An ihm erfüllt sich dieser Vers. Aber Christus sagt auch weiter in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Da benutzt Jesus auch genau diese beiden Worte in einem Satz. Finsternis und Licht des Lebens. Vertrauen verwandelt vom Dunkel der Angst ins Licht des Lebens, das wir durch Jesus Christus erhalten. Jesus ist derjenige, der uns vom Dunkel der Angst ins Licht des Lebens gerufen hat. Auch hier habe ich zum Abschluss eine kleine Beispielgeschichte. Ich finde, sie ist sehr ergreifend, muss ich sagen. Die ist nicht einfach zu verdauen. Missionar Johannes Johansen erzählt ein ergreifendes Erlebnis aus Madagaskar. Es war ein alter, eingeborener Prediger, der seiner kleinen Tochter die Leichenrede hielt. Ach, ich bin des Lebens müde, sagte er. Ich habe so viel Kummer in der Welt gehabt. In dieses Familiengrab habe ich meine Eltern gebettet, mehrere Geschwister und 5 Kinder. Dieses ist das 6. Aber noch hat keiner die Bitterkeit des Schmerzes bis zur Neige gekostet, der noch nicht seine Ehefrau begraben hat. Als ich sie ins Grab gelegt hatte, glaubte ich nicht, dass ich das überleben würde. Und nun muss ich Abschied nehmen von diesem süßen, kleinen, frischen Mädelchen, das ich nicht glaubte, entbehren zu können. Aber ich darf nicht murren. Ich bin ja nur ihr Hüter, und wenn der Eigentümer nach seinem Lämmchen Botschaft schickt, dann darf der Hüter nicht klagen. Wenn ich aber zurückdenke an den Tag vor 35 Jahren, als wir den Vater hier begruben und ich noch nicht an Christus glaubte, wie saßen wir da um das Grab herum nach der Heidenweise und riefen die Erde an, Erde, Erde, nimm mich auf, denn du hast mir mein Liebstes genommen. Und ich saß mit Verzweiflung im Herzen und ohne einen Strahl von Hoffnung. Sehe ich aber, wie wir heute hier stehen, wie niemand heult und klagt, sondern wie wir zu Christus beten und ihm Lobgesänge singen. Ja, da muss ich meine Hände zum Himmel erheben und ihm danken, weil er lebt und wir auch leben sollen. Und dann fing er an, Gott zu preisen. Als der arme, magere alte Mann, aller irdischen Freuden beraubt, mit Tränen in den Augen um alle seine Toten am Grabe seiner kleinen Maria stand und Christus dankte für den ewigen Trost und die frohe Hoffnung, da schien es mir, als ob der ganze lichte Sommerhimmel über uns angefüllt wäre vom Gesang der Engel. O, welch ein Erlöser, welches Meisterstück einer frohen Botschaft! Vertrauen verwandelt vom Dunkel der Angst ins Licht des Lebens. Das hat dieser arme Mann begriffen. Das hat er durch Christus erhalten und das hat er verstanden. Vertrauen verwandelt vom Dunkel der Angst ins Licht des Lebens, das wir durch Christus erhalten. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Erster Punkt war, Glaube ersetzt die Angst nicht, der überragt sie. Darum dürfen wir unsere Furcht in Jesu Hände legen. Der zweite Punkt war, Gott bewahrt jede unserer Tränen wie einen Schatz, damit er sie eines Tages abwischen kann. Und der letzte Punkt, Vertrauen verwandelt vom Dunkel der Angst ins Licht des Lebens, das wir durch Jesus Christus erhalten. Amen.